Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Laut dem Präsidenten kann der Einsatz von Technologie die heimische Öl- und Gasproduktion ankurbeln. Indonesischer Präsident weiht Trinkwasserversorgungssystem zur Versorgung mit sauberem Wasser in 3 Regionen ein. Laut der Covid-19-Einsatzgruppe muss die Gemeinde trotz des Widerrufs der PPKM das Gesundheitsprogramm weiterhin einhalten. China und die Philippinen einigen sich auf einen direkten Kommunikationskanal im südchinesischen Meer. Das PUPR-Ministerium baute in Palu 1055 dauerhafte Unterkünfte für Überlebende der Katastrophe. Das indonesische Generalkonsulat sorgt dafür, dass der Covid-19-Fall in Shanghai abgeebbt ist. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo betonte die Bedeutung des Einsatzes von Technologie und Digitalisierung für die Steigerung der heimischen Öl- und Gasproduktion, nachdem er am Donnerstag, dem 5. Januar, das Gebiet von PT Pertamina Hulu Rokan Dumai in der Stadt Dumai in der Inselgruppe Provinz Riau besucht hatte. Zur Überwachung sollte die Digitalisierungstechnologie eingesetzt werden. Präsident Joko Widodo erinnerte Pertamina in einer Presseerklärung nach der auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Präsidialsekretariats ausgestrahlten Rezension an die wichtige Rolle von Pertamina bei der nationalen Ölförderung durch einen Beitrag von 70%. Daher forderte PT Pertamina, dass später das Management, das im Rokan-Block durchgeführt worden war, auch auf den Mahakam-Block angewendet werden könne. Bei einer anderen Gelegenheit sagte die Hauptdirektorin von PT Pertamina, Nike Widyawati, dass PT Pertamina Hulu Rokan derzeit damit begonnen habe, die Digitalisierung in der Verwaltung des Rokan-Blocks zu entwickeln. Neben der Digitalisierung wird PT Pertamina in Zukunft auch den Einsatz einer Reihe neuer Technologien implementieren, die noch nie zuvor eingesetzt wurden, um die Öl- und Gasproduktion zu steigern. Präsident Joko Widodo weihte am Donnerstag, dem 5. Januar, das Trinkwasserversorgungssystem für die Gebiete Dumai, Rokan Hilir und Bengkalis oder gekürzt Spam Durolis ein, das im Bezirk Rokan Hilir der Provinz Riau gebaut wurde. Präsident Joko Widodo sagte am Donnerstag, dass das Projekt zur Bereitstellung von hochwertigem Rohwasser für die drei Regionen ein Budget von 396,6 Milliarden Rupiah ausgeben werde. Nach Angaben des Präsidenten stammt das Budget aus der Zuweisung von Mitteln des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau, PUPR. Die Bezirksregierung von Rokan Hilir stellt dafür 5 Hektar Land zur Verfügung. Präsident Joko Widodo fügte hinzu, dass das Trinkwasserversorgungssystem verwendet wird, um qualitativ hochwertiges Rohwasser für den Haushaltsbedarf in den drei Gebieten zu liefern. Zubairi Jurban, der Leiter der Einsatzgruppe zur Behandlung der COVID-19 von der Indonesischen Ärztevereinigung IDI, sagte, die Öffentlichkeit müsse weiterhin die Gesundheitsprotokolle einhalten, obwohl die Umsetzung der Beschränkungen für Gemeinschaftsaktivitäten PPKM in Indonesien offiziell aufgehoben worden sei, um sich nicht mit COVID-19 zu infizieren. Zubairi Jurban erklärte am Donnerstag, dem 5. Januar in Jakarta, dass zur Vermeidung der Übertragung von COVID-19 von den Menschen erwartet wird, dass sie weiterhin die Mundschütze in geschlossenen Räumen tragen, um die Menschen zu vermeiden, die krank sind oder die ein hohes Risiko haben, sich mit COVID-19 zu infizieren und eine Isolation durchzuführen, um kranke Menschen mit den Gesunden zu trennen, damit sich das Virus nicht ausbreitet. Zubairi erklärte, dass der Grund der Regierung für den Widerruf von PPKM darin bestand, dass die Zahl der neu bestätigten Fälle, Todesfälle und Krankenhausbetten erheblich zurückgegangen war und die Positivitätsrate niedrig blieb und die Immunität der Gemeinschaft ebenfalls hoch war, sodass diese Indikatoren für den Widerruf von PPKM sprachen. Die Volksrepublik China und die Philippinen sind entschlossen, maritime Meinungsverschiedenheiten, insbesondere im südchinesischen Meer, durch Konsultationen beizulegen. Die Einigung wurde erzielt, als Präsident Ferdinand Marcos Jr. diese Woche Peking besuchte und Präsident Xi Jinping traf. Wie AFP und Channel News Asia am Donnerstag, dem 5. Januar berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV, dass Marcos Jr. und Xi beide freundschaftliche Konsultationen zur angemessenen Lösung maritimer Probleme forderten, als sie sich am Mittwoch Ortszeit in Peking trafen. In einem gemeinsamen Kommuniqué des chinesischen Außenministeriums heißt es, Peking und Manila hätten vereinbart, direkte Kommunikationskanäle einzurichten, um strittige Fragen im südchinesischen Meer zu erörtern. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau hat mit dem Bau von 1055 dauerhaften Wohneinheiten im Tondo 2 Palu Paket 2b für Überlebende des Erdbebens, Tsunamis und der Verflüssigung begonnen. Der Generaldirektor für Wohnungswesen des PUPR-Ministeriums, Iwan Suprianto, sagte nach der Grundsteinlegung für den Bau von Unterkünften für die Opfer der Katastrophe in Palu Central Sulawesi, dass die Grundsteinlegung den Baubeginn markiert habe. Der Bau von Notunterkünften für die Opfer der Naturkatastrophe vom 28. September 2018 in Zentral Sulawesi ist eine Verpflichtung der Zentralregierung, um die Grundbedürfnisse der Überlebenden zu decken. Daher wurden die Wohnungsbauarbeiten unter Bezugnahme auf die Verlängerung der Präsidialanweisung Nummer A von 2022 über die Fertigstellung der Rehabilitation und des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben, Tsunami und der Verflüssigung in Zentral Sulawesi durchgeführt. Der indonesische Generalkonsul in Shanghai, Denny W. Kurnia, sagte, die Covid-19-Fälle in Shanghai seien abgeklungen. Ihm zufolge ereignete sich der Höhepunkt der Covid-19-Fälle in Shanghai am 22. Dezember 2022. Denny W. Kurnia teilte am Donnerstagabend, dem 14. Januar, dem staatlichen Rundfunk Indonesiens RRI mit, dass derzeit keine außergewöhnlichen Dinge im Zusammenhang mit dem Covid-19-Fall in Shanghai passierten. Ein chinesischer Experte für Infektionskrankheiten sagte, dass rund 500.000 Patienten in Krankenhäusern behandelt würden, obwohl nicht alle in den Behandlungsraum eingeliefert wurden. Unterdessen waren die Varianten des Covid-19-Virus, die sich in Shanghai verbreiteten, XBB, BA.5 und BF.7 Typen von außerhalb Chinas. Denny gab zu, dass das Covid-19-Virus zuvor im Dezember 2022 die Mitarbeiter des indonesischen Konsulats in Shanghai infiziert hatte. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.563,71 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.784,43 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.607 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 24 bis 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Oh, Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema der Besuch von Marcos Junior in China streckt die chinesisch-philippinischen Beziehungen, gelesen von Sri Unun. Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Junior hat am Donnerstag, den 5. Januar 2023, seinen dreitägigen Besuch in China beendet. Dieser Besuch fand inmitten neuer Spannungen zwischen den beiden Ländern statt, die durch Streitigkeiten im südchinesischen Meer ausgelöst wurden. Das Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr., das am Mittwoch, den 4. Januar in Peking stattfand, führte zu mehreren gegenseitigen Vereinbarungen. Eines der Abkommen, auf das die internationale Gemeinschaft gewartet hat, ist das Abkommen über das Südchinesische Meer, da der Streit vom Südchinesischen Meer schon lange ein Hindernis für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Philippinen und China geworden ist. Das chinesische Außenministerium erklärte am Donnerstag, den 5. Januar, vor Journalisten in Peking, wie von JawaPost.com zitiert wurde, dass die beiden Führer die Bedeutung der Absicherung und Förderung von Frieden und Stabilität in der Region sowie der Freiheit hätten und Navigation und Flug auf der Region des Südchinesischen Meeres betont haben. In Bezug auf Streitigkeiten im Südchinesischen Meer werden beide Parteien sie friedlich lösen. Sie haben auch vereinbart, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und die Bedeutung von Konsultation zwischen den beiden Ländern auf der Ebene des Außenministeriums und des bilateralen Konsultationsmechanismus über das Südchinesische Meer zu betonen. Die beiden Seiten haben auch beschlossen, einen direkten Kommunikationsmechanismus zwischen der Abteilung für Grenz- und Meeresangelegenheiten des chinesischen Außenministeriums und dem Büro für Meeresangelegenheiten und dem Außenministerium der Philippinen einzurichten. Die von der Staat- und Regierungschefs beider Länder erzielte Vereinbarung sei ein eleganter diplomatischer Schritt, der in der Lage ist, Spannungen zwischen den beiden Ländern wegen des Konflikts im Südchinesischen Meer zu entschärfen. Bei einem Treffen in Peking am Mittwoch, den 4. Januar, gaben die beiden Führer der Länder beruhigende und respektvolle Erklärungen ab. Präsident Xi Jinping übermittelte Marcos Junior beim Treffen, wie von Xinhua zitiert wurde, dass die von den Führern der beiden Länder erzielte Vereinbarung die enge Beziehung zwischen China und den Philippinen und die wichtige Position beider Länder in der Außenpolitik des jeweils anderen zeige. Unterdessen sagte Marcos Junior bei derselben Gelegenheit, dass China der stärkste Kooperationspartner für die Philippinen sei und nicht die Fortsetzung und Entwicklung der Freundschaft zwischen den beiden Ländern aufhalten könne. Die beim dreitägigen Besuch von Marcos Junior erzielte Einigung zeigt auch, dass die Beziehungen zwischen China und den Philippinen keinem Druck von außen unterliegen werden. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 6. Januar in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis von 6. Januar 1912. New Mexico wurde als Staat der Vereinigten Staaten von Amerika anerkannt. New Mexico ist ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, der am 6. Januar 1912 als Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika anerkannt wurde. New Mexico ist der 47. Bundesstaat. Dieser Staat liegt im südlichen Teil von Amerika. Im Jahr 2008 hatte dieser Bundesstaat 1.984.356 Einwohner und eine Fläche von 315.194 Quadratkilometern. Seine Hauptstadt ist Santa Fe. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 6. Januar 1919, zu Präsident Theodore Roosevelt starb. Der 26. Präsident der Vereinigten Staaten oder US, Theodore Roosevelt, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Roosevelt starb am 6. Januar 1919 im Haus der Familie in Oyster Bay, New York, im Schlaf an einer Lungenembolie. Er wurde auf dem Young's Memorial Cemetery in Oyster Bay Cove beigesetzt. Um History.com zu zitieren, war Roosevelt zu seinen Lebzeiten als eine Führungspersönlichkeit bekannt, der es gelang, ein modernes Regierungssystem zu schaffen. Er ist auch als Führer der ja reformierten Republikanischen Partei bekannt. Nach seinem Tod wurde sein Name verwendet, um einen der Flugzeugträger der Vereinigten Staaten, die USS Roosevelt, zu beginnen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis von 6. Januar 1942. Pan American Airlines bedient Strecken rund um die Welt. Pan Am war eine US-amerikanische Fluggesellschaft, die von den 1930er bis 1991 operierte. Am 6. Januar 1942 flog die Fluggesellschaft als erste kommerzielle Fluggesellschaft eine Route um die Erde. Pan Am ist die einzige Fluggesellschaft, die zwei Flüge um die Welt mit unterschiedlichen Routen durchgeführt hat. Gleichzeitig reist diese Fluggesellschaft auch um die Welt, nämlich um den Nord- und Südpol. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Dankeschön und auf Wiederhören.
Mana
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien behandelt heute das Thema Indonesien hat ein starkes Fundament, ein Industrieland zu werden. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte, Indonesien habe ein starkes Fundament, ein Industrieland zu werden und werde weiter voranschreiten und alle in sich befindlichen Herausforderungen bewältigen. Wie auf der Seite Antara zitiert, sagte Minister Agus in Jakarta, dies sei ein kleiner Teil einer größeren Errungenschaft. Alles kann im Interesse einer besseren Industrie und Indonesien durch eine gute Zusammenarbeit aller Interessengruppen erreicht werden. Der Industrieminister erklärte, dass das Wachstum des Sektors der Nicht- und Gasverarbeitungsindustrie im Jahr 2020 durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf -2,52% gedrückt wurde. Die verschiedenen strategischen Maßnahmen zur Beschleunigung der nationalen Wirtschaftserholung steigt die Leistung der Manufakturindustrie des Landes jedoch weiter an. Agus sagte, dass die Leistung im Jahr 2021 mit einer Wachstumsrate von 3,67% wieder begeistert war. Dann setzte sie den positiven Trend im Jahr 2022 fort, was sie in einem Wachstum im ersten Quartal von 5,47%, im zweiten Quartal von 4,33% und im dritten Quartal von 4,88% widerspiegelt. Diese glorreichen Leistungen beweisen, dass die Regierung in der Lage ist, die industriellen Bedingungen so aufrechtzuerhalten, dass es positiv inmitten von Turbulenzen und Herausforderungen weiter wächst. Außerdem erklärte Minister Agus, dass der Beitrag der Nicht-Öl- und Gasverarbeitungsindustrie im dritten Quartal 2022 unter dem Aspekt des Beitrags zum Bruttoinlandsprodukt BIP 16,10% betrug. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Industrie eine Deindustrialisierung erlebt hat. Demzufolge ist der Beitrag der Industrie immer noch der höchste unter den anderen Wirtschaftssektoren. Auf der Exportseite nimmt der Beitrag des Manufaktursektors selbst inmitten instabiler Wettbedingungen weiter zu. Der Wert der Industrieexporte von Januar bis Oktober 2020 erreichte 173,20 Milliarden US-Dollar oder trug 76,51% zum gesamten nationalen Exportwert bei. Diese Zahl hat die im Jahr 2020 erzielten Exporte von Fertigungsgütern in Höhe von 131,09 Milliarden US-Dollar übertroffen. Im Vergleich zu Januar bis Oktober 2021 stieg die Exportleistung der Manufakturindustrie im Januar bis Oktober 2022 20,39%. Die Exportleistung der Manufakturindustrie ist gleichzeitig das Rückgrat des nationalen Wirtschaftswachstums. Das war unser Indonesien.
Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua akhirnya tirai tertutup.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Tanz Remo vorstellen. Tausende von Grundschulen und Schulen der Mittelschulen sowie Einwohner von Surabaya Ossiafa waren am vergangenen Sonntag, den 18. Dezember 2022, an einer Remo-Massentanzveranstaltung beteiligt. Dieser Remo-Massentanz fand gleichzeitig an den historischen Städten und zwei Brücken in der Stadt, der Helden Surabaya statt. Der Massen-Remo-Tanz brachte den Muri-Wettrekord in der superlative Kategorie Massentanz. Der Muri-Wettrekord-Preis wurde der Stadt Surabaya für die erfolgreiche Mobilisierung von 65.946 Teilnehmern, die gleichzeitig an den historischen Städten und zwei Brücken tanzten, verliehen. Dieser typische ostjavanische Tanz wird aufgeführt, um Stadtgäste zu begrüßen, regionale Kunstfestival zu füllen und um nationale Feiertage zu begleiten. Die Remontane erzählt eigentlich vom Kampf eines Fürsten auf dem Schlachtfeld, sodass dieser Tanz zunächst von Männern getanzt wurde. In seiner Entwicklung wurde der Remontanz jedoch immer häufiger von Frauen getanzt, sodass später der Remo-Putri-Tanzstil ein Remo-Tanz-Frauenstil entstand. Normalerweise wird der Tanzstil Remo-Putri als Einführung in die Taiyub-Kunst gespielt. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine Remo-Tanz-Aufführung direkt mit erleben, werden Sie erstaunt sein, die agilen und dynamischen Fußbewegungen der Tänzer zu sehen. Diese agile und dynamische Bewegung wird zusätzlich durch an den Knochen befestigte Schnellen unterstützt. Diese Glocken ertönen, wenn die Tänzer auf die Bühne treten oder mit den Füßen stampfen. Neben diesen Beinbewegungen gibt es noch andere Bewegungen wie Schal- oder Sampur-Bewegungen, Nick- oder Kopfbewegungen und Stand-Bewegungen. Die Remo-Tanz-Aufführung ist nicht nur wegen der Schönheit und Dynamik des Tanzes interessant, sondern auch wegen der Harmonisierung der begleitenden Musikinstrumente. Üblicherweise wird dazu das ostjavanische Gamelan gespielt, das aus Bonang, Saron, Xylophon, Flöte, Kenong, Kempul und Gong besteht. Liebe Zuhörer, als Kostüm tragen die Remo-Tänzer normalerweise schwarze Kleidung mit roten oder weißen Western schwarze Samt-Shorts mit Gold-Verzierungen. Dazu tragen die Tänzer einen Gürtel und einen Doch in der Taille und ein Band am rechten Bein. Da sich dieser Tanz jedoch in seiner Entwicklung auf alle Gebiete Ostjavas wie Surabaya und Semarang ausgebreitet hat, sehen wir oft Variationen in der Kleidung der Tänzer. In der Gegend von Surabaya tragen Remo-Tänzer normalerweise Kleidung im Surabaya-Stil, die aus einem roten Stirnband, einem schwarzen, aufgeknopften Hemd, Shorts, einem Batik-Sarong, einem Kreis und zwei Schals besteht. In der Gegend von Malang hingegen tragen die Tänzer Kleidung im Malang-Stil, die sich nicht wesentlich von der Kleidung im Surabaya-Stil unterscheidet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Hosen, die im Malangan Modestil verwendet werden, knochenlang sein müssen, mit der Schönheit der Kleidung, den Tanzbewegungen und der Harmonisierung der Begleitmusik ist die Remo-Tan sicherlich eine interessante Kunstvorführung. Liebe Zuhörer, das war Budbarus Indonesia mit dem Tanz Remo. Auf Wiederhören!
Sudikiranya ade menanti, pasti Di abang tepati janji, jumpai adik yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah adik yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang, pekan depan abang kan datang.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Heute berichten wir von der Leistung der UGM Medizinstudenten bei einem Wettbewerb in Südkorea. Liebe Zuhörer, ein weiterer Erfolg wurde von indonesischen Studenten erreicht. Die Studenten der Fakultät für Medizin, öffentliche Gesundheit und Krankenpflege oder FKKMK von UGM hatten den Erfolg bei der Konferenz der Asiatischen Medizinstudenten oder AMSC in Südkorea den ersten Platz für ihre wissenschaftlichen Poster zu gewinnen. Rifka Nisa Nurfaiza, die Medizinstudentin der Klasse 2020, zusammen mit ihrem Team von der Universität Indonesia und Universität Samratulangi vertreten Indonesien. 27 Teams aus anderen Nationen nahmen auch an dieser Konferenz teil. Eine Kreation heißt Breaking Through Barriers on Improving Balance and Gait in Parkinson's Disease, a systematic review and meta-analysis of virtual reality telerehabilitation, untersucht die Wirksamkeit von virtueller Realität oder VR und Telerehabilitation bei Parkinson-Patienten. Aus der Analyse stellt Rifkansa fest, dass die virtuelle Realität oder VR das Gleichgewicht und die motorische Funktion von Parkinson-Patienten bedeutungsvoll verbessern kann. Rivka Nisa sagte, dass VR ein neuer Durchbruch für die Rehabilitation von Parkinson-Patienten sein kann, ohne ins Krankenhaus gehen zu müssen, da es zu Hause durchgeführt werden kann. Damit kann das Infektionsrisiko in Pandemiezeiten oder andere Komplikationen minimiert werden. Rivka ist auch dankbar, dass sie ein solides Team hat. Die Brainstorming-Sitzung war so intensiv, weil sie etwas Innovatives und Lösungsorientiertes bringen wollten, um die Probleme in Indonesien oder weltweit zu lösen. Das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Horrorfreunde, dieses Mal werde ich ein Lied aus der Gegend von Yogyakarta mit dem Titel Koyo Jogja Istimewa präsentieren. Dieses Lied erzählt von der Liebe eines Mannes zu einer Frau, die als die Liebe des Mannes zu seiner Heimatstadt
Yogyakarta, Bushri Benwirt, di Besonder ist, weil sie reich an Kultur und Touristen zielen ist. Liebe Zuhörer, das ist Narbjörgeng mit Koyo Jogja Istimewa. Viel Spaß beim Zuhören.
Koyo mangan lawuh sate senajan saarane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresna kuro kowe ra bakal tak madu
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.